Sie hören den Artikel Aristoteles, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 8. Juni 2023. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Beginn des zweiten Teils der Aufnahme. Unterabschnitt 3.6 Biologie. Stellung der Biologie. Nicht nur in der Philosophiegeschichte, sondern auch in der Geschichte der Naturwissenschaften nimmt Aristoteles einen bedeutenden Platz ein. Ein großer Teil seiner überlieferten Schriften ist naturwissenschaftlich, von denen die bei weitem bedeutendsten und umfangreichsten die biologischen Schriften sind, die fast ein Drittel des überlieferten Gesamtwerks umfassen. Vermutlich in Arbeitsteilung wurde die Botanik von seinem engsten Mitarbeiter Theophrast, die Medizin bzw. Geschichte der Medizin von seinem Schüler Menon bearbeitet. Aristoteles vergleicht das Studium unvergänglicher Substanzen, Gott und Himmelskörper, und vergänglicher Substanzen, der Lebewesen. Beide Forschungsgebiete haben ihren Reiz. Die unvergänglichen Substanzen, die höchsten Erkenntnisgegenstände zu untersuchen, bereiten zwar die größte Freude, aber das Wissen über Lebewesen ist leichter zu erlangen, da sie uns näher stehen. Er betont den Wert der Erforschung auch niederer Tiere und weist darauf hin, dass auch diese etwas Natürliches und Schönes zeigen, das sich nicht in ihren zerlegten Bestandteilen erschöpft, sondern erst durch die Tätigkeiten und das Zusammenwirken der Teile hervortritt. Aristoteles als empirischer Forscher. Aristoteles hat selbst empirische Forschung betrieben, jedoch vermutlich nicht Experimente im erst in der neuzeitlichen Naturwissenschaft eingeführten Sinne einer methodischen Versuchsanordnung angestellt. Sicher ist, dass er selbst Sezierungen vornahm. Einem Experiment am nächsten kommt die in festgestellten zeitlichen Abständen wiederholte Untersuchung von befruchteten Hühnereiern mit dem Ziel zu beobachten, in welcher Reihenfolge die Organe entstehen. Experimente sind jedoch in seiner eigentlichen Domäne, der deskriptiven Zoologie, auch nicht das wesentliche Instrument der Forschung. Neben eigenen Beobachtungen und einigen wenigen Textquellen stützte er sich hier auch auf Informationen von einschlägig Berufstätigen wie Fischern, Bienenzüchtern, Jägern und Hirten. Er ließ die Inhalte seiner Textquellen teilweise empirisch überprüfen, übernahm aber auch unkritische fremde Irrtümer. Ein verlorenes Werk bestand vermutlich größtenteils aus Zeichnungen und Diagrammen von Tieren. Methodologie der Biologie. Trennung von Fakten und Ursachen. Aufgrund des lange vorherrschenden Interpretationsmodells der Wissenschaftstheorie des Aristoteles und der Vernachlässigung der biologischen Schriften ging man früher davon aus, dass er diese Theorie nicht auf die Biologie angewendet hat. Demgegenüber wird heute durchaus angenommen, dass seine Vorgehensweise in der Biologie von seiner Wissenschaftstheorie beeinflusst war, wenngleich Umfang und Grad umstritten sind. Faktensammlungen. Von Aristoteles ist keine Beschreibung seines naturwissenschaftlichen Vorgehens überliefert. Erhalten sind neben der allgemeinen Wissenschaftstheorie nur Texte, die ein Endprodukt der wissenschaftlichen Forschung darstellen. Die biologischen Schriften sind in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, die der Vorgehensweise entspricht. Die erste Schrift, Historia Animalium, beschreibt die verschiedenen Tierarten und ihre spezifischen Differenzen. Sie bietet die Sammlung des Faktenmaterials, wie zum Beispiel, dass alle Lebewesen mit Lungen Luftröhren aufweisen. Dabei wird nicht erörtert, ob etwas notwendig oder unmöglich so sei. In der Faktensammlung ordnet Aristoteles die Lebewesen nach verschiedenen Einteilungsmerkmalen, wie blutführend, lebendgebärdend und so weiter. Nach Merkmalen geordnet stellt er allgemeine Relationen zwischen verschiedenen Aspekten der Beschaffenheit fest. So bemerkt er beispielsweise, alle Vierfüßler, die lebendgebärend sind, weisen Lungen und Luftröhren auf. Erst die an dieses Werk anschließenden und darauf aufbauenden Schriften, De Generatione Animalium, über die Entstehung der Tiere, und De Partibus Animalium, über die Teile der Tiere, befassen sich mit den Ursachen, welche die Fakten erklären. Ursachenwissen. Die Faktensammlung ist die Voraussetzung dafür, Wissen auf der Grundlage von Ursachenkenntnis zu erreichen. Zentral für die Biologie sind dabei finale Ursachen, die den Zweck der Bestandteile des Körpers angeben. Die Ursache für die Existenz einer Luftröhre bei allen Lebewesen, die eine Lunge besitzen, besteht für Aristoteles in der Funktionsweise der Lunge. Die Lunge kann, anders als der Magen, nicht unmittelbar an den Mund anschließen, da sie eines zweigeteilten Kanals bedarf, sodass Einatmen und Ausatmen auf optimale Weise möglich ist. Da dieser Kanal eine gewisse Länge aufweisen muss, haben alle Lebewesen mit Lunge einen Hals. Fische haben daher keinen Hals, weil sie keine Luftröhre benötigen, da sie mit Kiemen atmen. Finale Ursachen in der Biologie. Die Verwendung finaler Erklärungen in der Biologie und auch anderen Forschungsgebieten des Aristoteles ist insbesondere in der frühen Neuzeit und bis ins 20. Jahrhundert vielfach kritisiert worden. Unter finalen Erklärungen oder Ursachen versteht Aristoteles hier allerdings in der Regel keine übergreifenden Zwecke, die etwa eine bestimmte Spezies hätte. Ihm geht es vielmehr um eine interne Funktionsbestimmung der Organismen und ihrer Teile. Inhalte der Zoologie. Aristoteles hat über 500 Spezies untersucht. Seine Schriften behandeln systematisch die inneren und äußeren Teile der einzelnen Tiere. Bestandteile wie Blut und Knochen, Arten der Fortpflanzung, die Nahrung, den Lebensraum und das Verhalten. Er beschreibt das Verhalten von Haustieren, exotischen Raubtieren wie dem Krokodil, Vögeln, Insekten und Meerestieren. Zu diesem Zweck ordnet er die Lebewesen. Einteilung der Arten. Aristoteles unterscheidet zwei Hauptgruppen von Lebewesen, blutführende und blutlose Tiere. Dies entspricht der Einteilung in Wirbeltiere und Wirbellose. Diese ordnet er nach größten Gattungen. Blutführende Tiere, lebendgebärende Vierfüßler, eierlegende Vierfüßler, Vögel, Fische, Cetaceen, Meeressäuger, eierlegende Fußlose, Schlangen, lebendgebärende Fußlose, Wirbel, Mensch, eine isolierte Gattung. Blutlose Tiere, Weichtiere, Krustentiere, Schalentiere, Kerbtiere. Vermutlich war es nicht Aristoteles Absicht, eine vollständige Taxonomie zu schaffen. Das System einer Taxonomie ist für ihn auch kein Hauptgegenstand. Ziel seiner Untersuchungen war eher eine Morphologie, eine Klassifikation der Lebewesen anhand charakteristischer Merkmale. So hat er die Gattungen zwischen den genannten sowie Untergattungen nicht terminologisch fixiert. Beispiel einer Beschreibung, der Krake. Neben vielen bahnbrechenden zoologischen Beobachtungen beschrieb Aristoteles den reproduktiven Hektokotylarm des Tintenfisches. Zitat Beginn. Der Krake benutzt seine Fangarme sowohl als Füße wie auch als Hände. Er nimmt die Nahrung mit den beiden auf, welche über seinen Mund liegen, und der letzte seiner Fangarme, der spitz zuläuft, als einziger weißlich und an der Spitze gegabelt ist, er rollt sich zur Rachis hin ab. Die Rachis ist die glatte Oberfläche, die der mit Saugnäpfeln besetzten gegenüberliegt, dient zur Fortpflanzung. Vor dem Mantel und über den Fangarmen verfügt er über eine hohle Röhre, wodurch er das Meereswasser entlässt, das in den Mantel fließt, wann immer er etwas mit in den Mund aufnimmt. Er bewegt diese Röhre nach rechts und links und stößt Tinte durch sie aus. Er schwimmt in schiefer Lage in Richtung des sogenannten Kopfes und streckt dabei seine Füße aus. Und wenn er auf diese Weise schwimmt, kann er nach vorne sehen und hat seinen Mund hinten. Solange das Tier lebt, ist der Kopf hart und gleichsam, als wäre er aufgeblasen. Es ergreift und erhält Dinge mit der Unterseite seiner Fangarme fest. Und die Haut zwischen seinen Füßen ist ganz gespannt. Wenn es auf den Sand gerät, kann es sich nicht länger festhalten. Zitat Ende. Historia Animalium 4.1. Aristoteles und die Erkenntnisse der modernen Biologie. In vielen Fällen hat sich Aristoteles als Biologe geirrt. Einige seiner Irrtümer erscheinen reichlich kurios, wie die Beschreibung des Bisons, das sich, Zitat Beginn, durch Ausschlagen und Ausstoßen seines Kots, welchen es bis 7,5 Meter weit von sich schleudern kann, verteidigt. Zitat Ende. Offenbar war seine Informationsquelle über dieses exotische Tier nicht sehr verlässlich. Weitere bekannte Irrtümer sind unter anderem die Behauptung, der Mann habe mehr Zähne als die Frau. Das Gehirn sei ein Kühlorgan und das Denken geschehe in der Herzgegend. Sowie das Konzept der Telegonie, wonach eine vorangegangene Trächtigkeit vom Phänotyp vom Nachkommen aus späteren Trächtigkeiten beeinflussen könnte. Aristoteles hat aber auch auf der Grundlage seiner Beobachtungen Einsichten gewonnen, die nicht nur zutreffen, sondern die erst in der Moderne wiederentdeckt oder bestätigt worden sind. Beispielsweise erwähnt er bei der Beschreibung des angeführten Krakens, dass die Paarung durch einen Fangarm des Menschen geschieht, der gegabelt ist, die sogenannte Hektokotylisation, und beschreibt diesen Fortpflanzungsvorgang. Dieses Phänomen war bis ins 19. Jahrhundert nur durch Aristoteles bekannt. Die genaue Art der Fortpflanzung wurde erst 1959 vollständig verifiziert. Bedeutender noch ist seine Hypothese, nach der die Teile eines Organismus in einer hierarchischen Ordnung ausgebildet werden und nicht, wie die bereits von Anaxagoras vertretene Präformationslehre annimmt, vorgebildet sind. Diese Auffassung von der embryonalen Entwicklung ist in der Neuzeit unter der von Aristoteles noch nicht verwendeten Bezeichnung Epigenesis bekannt geworden. Ihre empirische Grundlage waren für Aristoteles seine Sensierungen. In der Neuzeit war aber die Präformationslehre vom 17. bis in das 19. Jahrhundert hinein die allgemein akzeptierte Theorie, und Vertreter der Epigenesis wie William Harvey 1651 und Caspar Friedrich Wolff 1759 fanden mit ihren embryologischen Untersuchungen, die klar zeigten, dass die Embryonen sich aus ganz undifferenzierter Materie entwickelten, wenig Beachtung. Diese Einsicht setzte sich erst im frühen 19. Jahrhundert durch und verdrängte schließlich die präformistischen Spekulationen. Endgültig wurde erst im 20. Jahrhundert in der Experimentalbiologie durch Hans Driesch und Hans Spermann bestätigt, dass die embryonale Entwicklung eine Kette von Neubildungen, einer epigenetischen Prozess ist. Ferner gibt es eine Analogie zwischen der aristotelischen zielhaften Epigenesis und der Genetik. Unterabschnitt 3.7 Seelenlehre, Theorie des Lebendigseins. Ausgangssituation. Lebewesen unterscheiden sich von anderen natürlichen und künstlichen Objekten dadurch, dass sie lebendig sind. Bei Homer ist die Seele, Psyche, das, was einen Leichnam verlässt. Im Laufe des 6. und 5. Jahrhunderts vor Christus findet der Begriff zunehmend eine deutliche Ausweitung. Beseelt, empsychos, zu sein, bedeutet lebendig zu sein, und das Konzept Seele weist nun auch kognitive und emotionale Aspekte auf. Aristoteles nimmt diesen Sprachgebrauch auf. In seiner Seelentheorie ist er mit zwei Positionen konfrontiert. Zum einen mit dem Materialismus vorsokratischer Naturphilosophen, vor allem Demokrit und Empedokles, die behaupten, die Seele bestehe aus einer besonderen Art Materie, zum anderen mit der dualistischen Position Platons, für den die Seele unsterblich, immateriell und in ihrer Natur nach eher etwas Intelligibles ist. Hinsichtlich der Streitfrage zwischen Materialismus und Dualismus, ob Körper und Seele miteinander identisch sind oder nicht, ist Aristoteles der Auffassung, dass die Frage falsch gestellt ist. Dies erläutert er mit einem Vergleich. Die Frage, sind Körper und Seele identisch, ist ebenso unsinnig wie die Frage, sind Wachs und seine Form identisch. Zuständige der Seele sind zwar immer noch Zustände des Körpers, aber eine Identität von Körper und Seele verneint Aristoteles ebenso wie die Unsterblichkeit der Seele. Bestimmung der Seele. Was die Seele ist, bestimmt Aristoteles mittels seiner Unterscheidung von Form und Materie. Die Seele verhält sich zum Körper wie die Form zur Materie. Das heißt, wie eine Statuenform zur Bronze. Form und Materie eines Einzeldings sind aber nicht zwei verschiedene Objekte, nicht dessen Teile, sondern Aspekte eben dieses Einzeldings. Die Seele definiert Aristoteles als erste Wirklichkeit, Entelechia, eines natürlichen organischen Körpers. Eine Wirklichkeit oder Aktualität ist die Seele, weil sie als Form den Aspekt des Lebendigen an der potenziell belebten Materie, nämlich der organischen, darstellt. Eine erste Wirklichkeit ist sie, insofern das Lebewesen auch dann lebendig ist, wenn es nur schläft und keine weiteren Tätigkeiten ausübt, die ebenfalls Aspekte des Seelischen sind. Fähigkeiten. Ein Schema der Vermögen der Seele nach der nikomachäischen Ethik illustriert diesen Paragraphen. Die weiteren seelischen Aspekte sind die Funktionen, die für ein Lebewesen charakteristisch sind, seine spezifischen Fähigkeiten oder Vermögen, Dynamis. Aristoteles unterscheidet vor allem folgende Fähigkeiten. Ernährungs- und Fortpflanzungsvermögen, Streptikon, Wahrnehmungsvermögen, Aesthetikon und Denkvermögen, Dianoetikon. Ernährungs- und Fortpflanzungsvermögen kommen als grundlegendes Vermögen alles Lebendigen auch den Pflanzen zu. Wahrnehmungsvermögen und Fortbewegungsfähigkeit weisen nur die Tiere, einschließlich des Menschen, auf. Das Denken besitzt allein der Mensch. Wahrnehmungsvermögen. Aristoteles unterscheidet folgende fünf Sinne und behauptet, dass es nicht mehr geben kann: Tastsinn, Geschmackssinn, Riechen, Hören und Sehen. Wahrnehmung, Aesthesis, fasst Aristoteles allgemein als ein Leiden oder eine qualitative Veränderung. Das, was die Sinne wahrnehmen, ist dabei jeweils durch ein kontinuierliches Gegensatzpaar bestimmt. Sehen durch hell und dunkel, hören durch hoch und tief, riechen und schmecken durch bitter und süß, tasten weist verschiedene Gegensatzpaare auf, hart und weich, heiß und kalt, feucht und trocken. Aristoteles behauptet, dass beim Wahrnehmungsvorgang das jeweilige Organ wie das Wahrgenommene wird. Des Weiteren sagt er, dass das Organ die Form ohne die Materie aufnimmt, so wie das Wachs das Siegel des Rings ohne Eisen und ohne Gold aufnimmt. Dies ist von manchen Kommentatoren, darunter Thomas von Aquin, so interpretiert worden, dass das Organ keine natürliche Veränderung, Mutatio Naturalis, sondern eine geistige, Mutatio Spiritualis, erfahre. Andere Interpreten meinten, dass ohne Materie schlicht bedeutet, dass zwar keine Partikel in das Organ gelangen, dieses sich aber tatsächlich dem Wahrnehmungsobjekt entsprechend verändert. Den Tastsinn besitzen alle Lebewesen, welche Wahrnehmung besitzen. Der Tastsinn ist ein Kontaktsinn, das heißt, zwischen Wahrnehmungsorgan und wahrgenommen befindet sich kein Medium. Der Geschmackssinn ist eine Art Tastsinn. Die drei Distanzsinne, Riechen, Hören und Sehen, hingegen benötigen ein Medium, das den Eindruck vom Wahrgenommenen zum Organ transportiert. Vernunft. Die Vernunft oder das Denkvermögen, Nous, ist spezifisch für den Menschen. Aristoteles definiert sie als das, womit die Seele denkt und Annahmen macht. Die Vernunft ist unkörperlich, da sie andernfalls in ihren möglichen Denkgegenständen eingeschränkt wäre, was aber nicht der Fall sein darf. Allerdings ist sie körpergebunden, da sie auf Vorstellungen, Phantasmata, angewiesen ist. Vorstellungen bilden das Material der Denkakte. Sie sind konservierte Sinneswahrnehmungen. Das entsprechende Vorstellungsvermögen, Phantasia, weder interpretierend noch produktiv im Sinne von Phantasie, ist auf Sinneseindrücke angewiesen, wenngleich Sinneseindruck und Vorstellung qualitativ mitunter stark voneinander abweichen können, etwa bei Halluzinationen. Das Vorstellungsvermögen ist dem Wahrnehmungsvermögen zugeordnet. Insofern die Vernunft also in ihrer Tätigkeit an Vorstellungen gebunden ist, ist sie auch an einen Körper gebunden. Unterabschnitte 3.8 Ethik. Glück, Eudaimonia, und Tugend oder Bestzustand, Arete, sind die in Aristoteles Ethik zentralen Begriffe. Aristoteles vertritt die These, dass das Ziel aller absichtlichen Handlungen das im guten Leben verwirklichte Glück ist. Die Ausbildung von Tugenden ist nach seiner Ansicht wesentlich dafür, dieses Ziel zu erreichen. Glück als das Ziel des guten Lebens. Strebenshierarchie der Güter. In ihrer absichtlichen Handlungen streben alle Menschen nach etwas, das ihnen gut erscheint. Einige dieser erstrebten Güter werden nur als Mittel erstrebt, um andere Güter zu erreichen. Andere sind sowohl Mittel als auch selbst ein Gut. Da das Streben nicht unendlich sein kann, muss ein oberstes Gut und letztes Strebensziel geben. Dieses wird nur um seiner selbst willen erstrebt. Es wird offenbar allgemein Glück, Eudaimonia, genannt. Definition des Glücks als des obersten Guts. Um umrisshaft zu bestimmen, worin das Glück als oberstes Gut für den Menschen besteht, fragt Aristoteles, worin besteht die spezifische Funktion, Telos, oder Aufgabe, Ergon, des Menschen. Sie besteht im Vermögen der Vernunft, Logos, das ihm von anderen Lebewesen unterscheidet. Der für den Menschen spezifische Seelenteil verfügt über dieses Vermögen der Vernunft. Der andere Seelenteil, der sich aus Emotionen und Begierden zusammensetzt, ist zwar selbst nicht vernünftig, kann sich aber durch die Vernunft leiten lassen. Um das Glück zu erlangen, muss das Individuum das Vermögen Vernunft gebrauchen, nicht bloß besitzen, und zwar auf Dauer und in einem Besitzzustand, Arete. Demgemäß ist das Gut für den Menschen das Glück. Zitat Bedien: Eine Tätigkeit der Seele gemäß der Gutheit, kat areten. Und wenn es mehrere Arten der Gutheit gibt, im Sinne derjenigen, welche die beste und am meisten ein abschließendes Ziel, Telios, ist. Hinzufügen müssen wir noch in einem ganzen Leben, denn eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, auch nicht einen Tag. So macht auch ein Tag oder eine kurze Zeit keinen selig, Makarios, und glücklich, Eudaimon. Zitat Ende. Nikomachische Ethik 1.7. Tugenden. Um den Zustand der Vortrefflichkeit zu erreichen, muss man den beiden Seelenteilen entsprechend a. Verstandstugenden und b. Charaktertugenden ausbilden. Tugenden sind für Aristoteles Haltungen, zu denen jeder Mensch die Anlage besitzt, die sich jedoch durch Erziehung und Gewöhnung erst ausbilden müssen. Verstandestugenden. Unter den Verstandestugenden beziehen sich einige auf das Wissen von Unveränderlichem oder die Herstellung von Gegenständen. Allein die Klugheit, Phronesis, ist mit dem Handeln verknüpft, und zwar als Tugend mit dem Ziel eines guten Lebens. Sie ist neben den Charaktertugenden notwendig, um in konkreten Entscheidungssituationen im Hinblick auf das gute Leben handeln zu können. Im Bereich menschlicher Handlungen gibt es, anders als in den Wissenschaften, keine Beweise und um klug zu sein, bedarf es dabei auch der Erfahrung. Die Funktion der Klugheit besteht darin, die Mitte, Mesotes, zu wählen. Charaktertugenden. Charaktertugenden sind Haltungen, Hexeis, für die kennzeichnend ist, dass man sie loben und tadeln kann. Sie werden durch Erziehung und Gewöhnung ausgeprägt, wobei dies nicht als eine Konditionierung zu verstehen ist. Zwar hängt von Kindheit an sehr viel von der Gewöhnung ab, Charaktertugenden liegen jedoch erst vor, wenn jemand sich wissentlich für die entsprechenden Handlungen entscheidet. Und zwar nicht wegen möglicher Sanktionen, sondern um der tugendhaften Handlungen selbst willen. Und wenn er dabei auch nicht ins Wanken gerät. Auch unterscheidet sich die Tugendhafte vom Selbstbeherrschten, der dieselben Handlungen ausführen mag, sich aber dazu zwingen muss, dadurch, dass er an der Tugend Freude empfindet. Durch Gewöhnung ausgeprägt werden die Charaktertugenden, in dem Übermaß und Mangel vermieden werden. Zitat Beginn. Wer alles flieht und fürchtet und nirgends standhält, wird feige. Wer aber nichts fürchtet und auf alles losgeht, wird tollkühn. Ebenso wird, wer jede Lust genießt und sich keine Lust enthält, unmäßig. Wer aber jede Lust meidet, wie ein ungeholter Bauer, wird unempfindlich. Zitat Ende. Nikomachische Ethik 2.2. Das Instrument der Mitte bestimmt die Charaktertugenden genauer. So ist beispielsweise die Tugend der Tapferkeit eine Mitte zwischen den Lastern Tollkühnheit und Feigheit. Grundlage für die Tugenden sind dabei sowohl die Handlungen als auch die Emotionen und Begierden. Nicht tapfer, sondern tollkühn ist jemand, der entweder in einer bestimmten Situation völlig furchtlos ist, obwohl die Situation bedrohlich ist, oder der in einer ernsten Bedrohungssituation seine Furcht ignoriert. Die Mitte besteht also, hier wie bei den anderen Charaktertugenden, darin, angemessene Emotionen zu haben und demgemessen angemessen zu handeln. Dabei ist diese Lehre von der Mitte vermutlich nicht in konkreten Situationen als normativ handlungsleitend, sondern nur als Beschreibungsinstrument der Charaktertugenden aufzufassen. Sie ist auch keine arithmetische Mitte, sondern eine Mitte für uns, pro hemas, für die jeweilige Emotion, die Person sowie die Situation berücksichtigt. Diese Tabelle zeigt einige wichtige Charaktertugenden. Gegenstandsbereich, Furcht, Mut, Mangel, Feigheit, Charaktertugend, Tapferkeit, Übermaß, Tollkühnheit. Gegenstandsbereich, Lust, Unlust, Mangel, Zügellosigkeit, Charaktertugenden, Besonnenheit, Übermaß, Gefühlslosigkeit. Gegenstandsbereich, Zorn, Mangel, Schwächlichkeit, Charaktertugend, Sanftmut, Übermaß, Jähzorn. Gegenstandsbereich, Scham, Mangel, Schamlosigkeit, Charaktertugend, Feinfühligkeit, Übermaß, Schüchternheit. Gegenstandsbereich, Ehre, Mangel, Kleinmütigkeit, Charaktertugend, Großgesinntheit, Übermaß, Eitelkeit. Aristoteles definiert die Charaktertugend dementsprechend als, Zitat Beginn, eine auf Entscheidung begründete Haltung, die in einer Mitte in Bezug auf uns besteht und die bestimmt wird durch Überlegung, das heißt so, wie der kluge Phronimos sie bestimmen würde. Zitat Ende. Nikomachische Ethik 2.6. Lebensform und Lust. Im Kontext der Analyse des guten Lebens unterscheidet Aristoteles drei Lebensformen, die verschiedene Ziele verfolgen. Erstens das Genussleben mit dem Ziel Lust, zweitens das politische Leben mit dem Ziel Ehre, drittens das theoretische Leben mit dem Ziel Erkenntnis. Das Genussleben im Sinne einer bloßen Befriedigung der Begierden hält Aristoteles für sklavisch und verwirft es. Geld, Erwerb und Reichtum als Ziel hält er nicht für eine Lebensform, da Geld immer nur Mittel zu einem Zweck, aber nie selbst Ziel ist. Er plädiert für das theoretische Leben als beste Lebensform. Die beste Tätigkeit, die in der Glücksdefinition gesucht wird, ist diejenige des Theoretikers, der auf Gebieten wie Philosophie, Mathematik und so weiter forscht und neue Erkenntnisse gewinnt. Denn sie bedeutet Muße, dient keinem anderen Zweck, betätigt mit dem Verstandszugenden das Beste im Menschen und weist die besten Erkenntnisgegenstände auf. Obwohl er das theoretische Leben für das Bestmögliche hält, weist er darauf hin, dass die Betrachtung als Lebensform den Menschen als Menschen übersteigt und eher etwas Göttliches ist. Das zweitbeste Leben ist das politische. Es besteht in der Betätigung der Charaktertugenden, die den Umgang mit anderen Menschen sowie mit unseren Emotionen bestimmen. Da Charaktertugenden und Verstandestugenden einander nicht ausschließen, meint Aristoteles möglicherweise, dass selbst der Theoretiker, insofern er ein soziales und mit Emotionen ausgestattetes Wesen ist, sich im Sinne des zweitbesten Lebens betätigen muss. Aristoteles fasst die Betätigung der Verstandestugenden, zumindest der Klugheit, und der Charaktertugenden als wesentliche Elemente des Glücks auf. Aber auch äußere oder körperliche Güter und auch die Lust hält er für Bedingungen, die hilfreich oder sogar notwendig sind, um glücklich zu werden. Güter wie Reichtum, Freude und Macht verwenden sie als Mittel. Fehlen einige Güter, wird das Glück getrübt, wie bei körperlicher Verunstaltung, Einsamkeit oder missratenen Kindern. Aristoteles meint, das Genussleben führe nicht zum Glück. Er hält die Lust nicht für das oberste Gut. Gegenüber lustfeindlichen Positionen macht er jedoch geltend, dass das gute Leben Lust einschließen müsse und bezeichnet die Lust als ein Gut. Auch meint er, man könne einen Tugendhaften, der auf das Rad geflochten sei, nicht als glücklich bezeichnen. Gegen Platons Auffassung, Lüste seien Prozesse, Kinesis, die einen Mangel beseitigen, wie Lust beim Durstlöschen, und somit sei das Vollenden des Prozesses besser als dieser selbst, argumentiert Aristoteles dafür, dass Lüste Tätigkeiten, Energeia, sind, die kein Ziel außer sich aufweisen. Paradigmatische Fälle sind Wahrnehmen und Denken. Mit diesem Lustkonzept, das Lust als unbehinderte Tätigkeit oder Vervollkommnung der Tätigkeit definiert, macht er geltend, dass die Betätigung der Verstandestugenden und der Charaktertugenden lustvoll sein kann. Ob Lüste gut oder schlecht sind, hängt davon ab, ob die entsprechenden Tätigkeiten gut oder schlecht sind. Bei körperlichen Lüsten ist Letzteres etwa der Fall, wenn sie im Übermaß auftreten oder wenn sie gute Handlungen verhindern und so dem Glück abträglich sind. Unterabschnitt 3.9 – Politische Philosophie. Die politische Philosophie des Aristoteles schließt an seine Ethik an. Als umfassende Form aller Gemeinschaften besteht der Staat, Polis, um des höchsten Gutes willen, des Glücks. Die politische Philosophie fragt also nach den Bedingungen des Glücks hinsichtlich des Lebens im Staat. Hierfür analysiert er die Bestandteile jeder menschlichen Gemeinschaft und jedes Staates und untersucht, welche Verfassung, Politeia, die beste ist und für welche besonderen Bedingungen welche Verfassung die richtige ist. Entstehung, Bestandteile und Zweck des Staates. Aus der Sicht von Aristoteles besteht der Staat von Natur aus, weil der einzelne Mensch nicht für sich allein zu existieren vermag. Betrachtet man die aus den einzelnen Haushalten sich zusammensetzenden Teile des Staates, so liegen zunächst zwei grundlegende Beziehungen vor. Die zwischen Mann und Frau, deren Zweck die Fortpflanzung ist, und die von Herrn und Sklave, die dem Lebensunterhalt und der Besitzmehrung dient. Aristoteles rechtfertigt die Sklaverei, indem er sie als dem Prinzip von Herrschaft und Unterordnung entsprechend auffasst. Er vertritt die These, dass es Sklaven gibt, die von Natur aus zu nichts anderem bestimmt sind als zum Sklavendasein. Das begründet er damit, dass solche Sklaven von Natur nur in geringem Maße Anteil an der Vernunft hätten. Daher sei es nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar für sie selbst vorteilhaft, dass sie ihr Leben als Sklaven verbringen müssen. Allerdings ist sein Konzept unklar und widersprüchlich, da er die Freilassung von Sklaven grundsätzlich billigt und für die Unterscheidung zwischen akzidentellen Sklaven, etwa durch Kriegsgefangenschaft, und Sklaven von Natur keine klaren Kriterien nennt. Sein Rat, Sklaven als Lohn für die Freiheit zu versprechen, widerspricht der Vorstellung eines Sklaven von Natur. Entsprechend argumentiert er auch für die Unterordnung der Frau. Es sei für sie besser, vom Mann beherrscht zu werden, da ihre Urteilskraft schwächer sei als die männliche. Mehrere Haushalte ergeben ein Dorf, in dem Arbeitsteilung bessere Versorgung ermöglicht, und mehrere Dörfer einen Staat. Dieser ist autark in dem Sinne, dass er die Bedingungen für ein gutes Leben bereitstellen kann. Aristoteles unterscheidet den Grund der Entstehung des Staates von seinem Zweck. Der Staat entsteht zum Zweck des Überlebens, das Leben an sich, sein Zweck aber ist das gute Leben. Nach Aristoteles gehört es zur Natur des Menschen, in Gemeinschaft zu leben, denn er ist ein Zoon Politikon, ein Lebewesen in der Polisgemeinschaft. Nur im Staat kann der Mensch das gute Leben verwirklichen. Wer des Staates nicht bedürfe, sei entweder ein Tier oder ein Gott. Bürger und Verfassung eines Staates. Eine Polis, ein Staat, besteht aus den freien Bürgern. Der Zweck des Staates ist immer das gute Leben. Militär- oder Handelsbündnisse, also Verträge, machen noch keinen Staat aus. Kennzeichnendes Merkmal eines bestimmten Staates ist seine Verfassung. Der Bürger. Bürger sind die mit dem Bürgerrecht ausgestatteten Einwohner, die sich aktiv am politischen Geschehen, am Richten und Regieren beteiligen. Den Bürger bestimmt Aristoteles also primär nicht über die Herkunft oder den Wohnort, sondern über die Partizipation an den politischen Institutionen des Staates. Entsprechend den damaligen Verhältnissen in Athen betrachtet Aristoteles Frauen, Kinder, Sklaven und Fremde nicht als Bürger. Ein Bürger darf auch nicht für seinen Lebensunterhalt arbeiten müssen. Lohnarbeiter und Handwerker können somit keine Bürger sein. Die jeweilige Verfassung eines Staates bestimmt genauer, wer Bürger ist und wer nicht. Theorie der Verfassung. Ein Schema zur Verfassungslehre des Aristoteles illustriert diesen Paragraphen. In seiner Unterscheidung der verschiedenen Verfassungen stellt Aristoteles zwei Fragen. Erstens, wer herrscht? Zweitens, zu wessen Nutzen wird geherrscht? Bei der ersten Frage unterscheidet er drei mögliche Antworten. Einer, wenige, viele. Bei der zweiten Frage unterscheidet er zwei mögliche Zuständige und Nutznießer. Die Verfassung ist gerecht, wenn zum Nutzen aller regiert wird. Sie ist ungerecht oder verfehlt, wenn allein zum Nutzen der Herrschenden regiert wird. Auf dieser Grundlage entwirft er eine erste Staatsformenlehre mit sechs Verfassungen. Herrschender, einer, zum Nutzen aller ist Monarchie, zum Nutzen eines, Tyrannis. Herrschender, wenige, zum Nutzen aller ist Aristokratie, zum Nutzen der Herrschenden ist Oligarchie. Herrschender, viele, zum Nutzen aller ist Politie, zum Nutzen der Herrschenden Demokratie bzw. Ochlokratie. Die verschiedenen Verfassungen wenden auf unterschiedliche Weise die distributive Gerechtigkeit an. Distributive Gerechtigkeit bestimmt er als die Verteilung proportional zur Leistung oder Würde. Kritik an schlechten Verfassungen. Unter den schlechten, nicht am Gemeinwohl orientierten Verfassungen hält er die Tyrannis für die schlechteste, denn in ihr herrscht der Tyrann über den Staat im Sinne einer despotischen Alleinherrschaft wie der Herr über den Sklaven. Für etwas weniger schlecht erachtet er die durch die Herrschaft der Reichen gekennzeichnete Oligarchie, die ebenso wie die Tyrannis sehr instabil ist. Für den Grundirrtum der Oligarchie hält Aristoteles die Auffassung, dass die, die in einer Hinsicht Besitz ungleich sind, in allen Hinsichten ungleich seien. Entsprechend besteht der Grundirrtum der Demokratie in der Ansicht, dass die, die in einigen Hinsichten gleich sind, dies in allen seien. Die Demokratie hält Aristoteles für weniger schlecht als die Tyrannis und Oligarchie. Sie ist neben Gleichheit durch Freiheit gekennzeichnet. Freiheit bedeutet dabei, so zu leben, wie man will. Gleichheit, dass das Regieren und Regiertwerden reibum geht. Die absolute Freiheit, so zu leben, wie man will, hält Aristoteles insofern für problematisch, als sie mit der Herrschaft der Verfassung in Konflikt steht. Gleichheit kritisiert er, wenn sie als totale arithmetische interpretiert wird, die dazu führe, dass die Herrschaft der Unvermögenden die Besitzenden enteignet. Dafür, dass Aristoteles die Beteiligung des einfachen Volkes an der Herrschaft durchaus nicht rundweg ablehnt, spricht ferner seine sogenannte Summierungsthese und eine differenzierte Untersuchung der Formen der Volksherrschaft im Rahmen seiner zweiten Staatsformenlehre. Gute Verfassungen. Unter den guten Verfassungen ist die Monarchie, unter der Aristoteles nicht zwingend ein Königtum, sondern nur eine dem Gemeinwohl dienende Alleinherrschaft versteht, am wenigsten gut. Insofern sie nicht gesetzesgebunden ist, ist sie eine bloße Herrschaftsform, teilweise kaum eine Verfassung und insofern problematisch, als nur das Gesetz unbeeinflusst von Emotionen herrschen kann. Unter einer Aristokratie versteht er eine Herrschaft der Guten, das heißt derjenigen, die am meisten Anteil an der Tugend, Arete, haben, was nicht unbedingt Herrschaft eines Geburtsadels bedeuten muss. Da das Ziel des Staates das gute Leben in einer Aristokratie im höchsten Maße verwirklicht ist, hält Aristoteles sie neben einer bestimmten Form der Monarchie, nämlich der Königsherrschaft, für die beste Verfassung. Aristoteles diskutiert Verfassungstheorie allerdings nicht ohne Realitätsbezug. Oft ist aus seiner Sicht eine absolut beste Verfassung, die in einem bestimmten Staat nicht möglich ist, was am besten zu einer konkreten Staat ist, muss immer relativ zu den Umständen bestimmt werden. Solche Überlegungen durchziehen die ganze Verfassungstheorie. Sie zeigen sich insbesondere im Modell der Politie, die Aristoteles als die bestmögliche für die meisten zeitgenössischen Staaten ansieht. Sie ist eine Mischverfassung, die Elemente der Demokratie und der Oligarchie enthält. Dabei wird für die Bestrebungen nach Gleichheit auf der einen und nach Reichtum auf der anderen Seite ein Ausgleich geschaffen. Dieser Ausgleich wird unter anderem durch Ämterzuteilung nach Klassenzugehörigkeit erreicht. Auf diese Weise wird nach seiner Auffassung die Stabilität erhöht und soziale Unruhen vorgebeugt, die in griechischen Staaten häufig waren. Besondere Stabilität verleiht dem Staat ein breiter Mittelstand. Unterabschnitt 3.10 Poetik. Theorie der Dichtung. Mimesis. Der zentrale Begriff der aristotelischen Theorie der Dichtung, die er in seiner zu Lebzeiten nicht veröffentlichten Poetik ausarbeitet, ist die Mimesis, das heißt die Nachahmung oder Darstellung. Neben der Dichtung im engeren Sinne, Epik, Tragödie, Komödie und Dithyrambendichtung, zählen auch Teile der Musik und der Tanz für Aristoteles zu den mimetischen Künsten. Abbildende Künste wie Malerei und Plastik behandelt Aristoteles nicht weiter, sondern erwähnt nur, dass sie ebenfalls nach dem Prinzip der Nachahmung arbeiten. Gemeinsam ist allen mimetischen Künsten die zeitliche Sukzession. Insofern lässt sich Mimesis als ästhetisches Handeln auffassen. In der Lust an der Mimesis sieht Aristoteles eine anthropologische, allen Menschen gemeinsame Grundgegebenheit. Denn die Freude an ihr sowie an ihren Produkten ist den Menschen angeboren, da sie gerne lernen. Im Gegensatz zu den anderen mimetischen Künsten ist für die Dichtung die Verwendung von Sprache spezifisch. Alle Dichtung ist zudem Darstellung von Handlungen, allerdings nicht von tatsächlichem Geschehenem, sondern von dem, was geschehen könnte, das heißt, das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche. Dargestellt werden Handlungen, die etwa über den Menschen im Allgemeinen aussagen, nicht über zufällige und beliebige Verhältnisse. Ziel ist nicht die Nachahmung von Menschen, nicht auf Figuren oder Charaktere, sondern auf Handlungen kommt es an. Erstere sind nur Mittel. Arten der Dichtung. Aristoteles klassifiziert 4 Formen der existierenden Dichtung nach 2 Kriterien. Erstens der Art der Darstellung von Handlung und zweitens der Art der dargestellten Figuren. Darstellung von besseren und dramatische Darstellung ist Tragödie. Darstellung von besseren und berichtende Darstellung ist Epos. Darstellung von schlechteren und dramatische Darstellung ist Komödie. Darstellung von schlechteren und berichtende Darstellung ist Spottlied. Dramatische Darstellung ist dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Figur selbst die Handlung darstellt, berichtende dadurch, dass über die Handlung berichtet wird. Mit besser und schlechter sind die Figuren und ihre Handlungen gemeint. Bessere Figuren oder Charaktere sind etwa besser als wir selbst, schlechtere schlechter. Beides aber nie so weit, dass wir uns nicht mehr mit ihnen identifizieren können. Aristoteles vertritt dabei die Hypothese, dass die Tragödie aus dem Epos und die Komödie aus dem Spottlied entstanden ist. Eine Untersuchung der Komödie kündigt Aristoteles an, sie ist aber, wie auch eine des Spottlieds, nicht überliefert. Das Epos behandelt er recht kurz. Seine überlieferte Dichtungstheorie ist daher primär eine Tragödientheorie. Tragödie. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Der blinde Ödipus, der seine Kinder den Göttern anvertraut, 1784 von Benigne Gagnereau. In seiner Poetik verwendet Aristoteles die Tragödie Ödipus Tyrannus von Sophokles als Beispiel dafür, wie die perfekte Tragödie aufgebaut sein sollte, mit einem im Allgemeinen guten Protagonisten, der zu Beginn des Stücks wohlhabend ist, aber durch seine Harmatie, Fehler, alles verliert. Aristoteles definiert die Tragödie als eine, Zitat Beginn, Darstellung, Mimesis, einer guten und in sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache, von Handelnden und nicht durch Bericht, die Mitleid, Eleos, und Furcht, Phobos, hervorruft und hierdurch eine Reinigung, Katharsis, von derartigen Emotionen bewirkt. Zitat Ende, Poetik 6. Dieser kurze Satz ist eine der meistdiskutierten Passagen im gesamten Werk des Aristoteles. Nachahmung nennt das dramatisch darstellende Element, Mimesis nennt, neben oben schon genannten Aspekten, die später sogenannte Einheit der Handlung. Die Einheit des Ortes und der Zeit wurde in der Renaissance der aristotelischen Tragödientheorie zugeschrieben, er vertrat sie aber selbst so nicht. Sprache bezieht sich darauf, dass die Sprache der Tragödie Melodie und Rhythmus aufweist. Die weitaus meiste Aufmerksamkeit hat Katharsis erreicht. Emotionserregung und Katharsis. In Emotionserregung und Katharsis beschreibt Aristoteles die Funktion der Tragödie, das, was sie leisten soll. Weitgehend unumstritten ist nur Mitleid. Beim Zuschauer sollen durch die darstellende Handlung die Emotionen Mitleid und Furcht erregt werden. Unklar ist allerdings, ob Eleos und Phobos tatsächlich mit Mitleid und Furcht oder mit Elementaraffekten Jammer und Schauder wiederzugeben sind. Dass die Handlung selbst und nicht die Aufführung die entscheidende Rolle bei der Emotionsregelung spielt, ist daraus ersichtlich. Dass Aristoteles auch die gelesene Tragödie durch seine Theorie berücksichtigt sieht. Mitleid wird erregt, wenn die Protagonisten unverdient Unglück erleiden. Furcht, wenn sie dabei dem Zuschauer oder dem Leser ähnlich sind. Katharsis ist höchst kontrovers, da die Funktionsweise nicht weiter erläutert ist. Das Wort Katharsis, das als Metapher wie Reinigung im Deutschen eines Sinnesüberschuss aufweist, hat zu den verschiedensten Deutungen Anlass gegeben. Insbesondere, weil es schon vor Aristoteles verwendet wurde, nämlich unter anderem in der Medizin, Reinigung durch Brech- und Abführmittel, und in religiösen Kulten, Reinigung von unreinen Personen durch religiöse Praktiken. Die grammatikalische Konstruktion Reinigung der Emotionen lässt dabei verschiedene Deutungen zu, worin die Reinigung besteht. Vermutlich sollen die Emotionen selbst durch eine Emotionserregung gereinigt werden. Die Aussage ist aber auch als Reinigung von den Emotionen verstanden worden. Der normativ-deskriptive Charakter der Tragödientheorie. Aristoteles' Tragödientheorie weist zwei Typen von Aussagen auf. Zum einen untersucht er die Grundlagen der Dichtung, unterscheidet verschiedene Arten von ihr und nennt Teile einer Tragödie und deren Funktionsweise. Zum anderen spricht er aber auch davon, was eine gute Tragödie ist und was der Dichter entsprechend machen soll. So äußert er etwa, dass in einer guten Tragödie ein Protagonist weder aufgrund seines guten noch seines schlechten Charakters vom Glück ins Unglück gerät, sondern aufgrund eines Fehlers, Hamartie, beispielsweise wie Ödipus aufgrund von Unwissenheit. Nur eine schlechte Tragödie würde zeigen, was ein guter Charakter vom Glück ins Unglück oder ein schlechter vom Unglück ins Glück gerät. Der Grund dafür ist die Funktion der Tragödie, das Bewirken von Mitleid und Furcht. In schlechten Tragödien würden Mitleid und Furcht nicht erregt werden. In guten ist dies aufgrund der Beschaffenheit des Protagonisten und des Fehlers als Ursache des Unglücks der Fall. Hymnos. Von Aristoteles ist zudem ein Hymnus an Arete überliefert, den er in Erinnerung an seinen Freund Hermias verfasst hat. Abschnitt 4 – Rezeption. Unterabschnitt 4.1 – Antike. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Gustav Adolf Spangenberg, Die Schule des Aristoteles, Fresko 1883 bis 1888 und Alexander von Aphrodisias mit Aristoteles in einer Reliefdarstellung Andrea Brioscos aus dem 16. Jahrhundert, heute im Berliner Bode-Museum. Die Lehre des Aristoteles hat auf seine Schule, dem Peripatos, nach seinem Tode weit weniger Einfluss ausgeübt als Platons Lehre auf dessen Akademie. Aristoteles wurde keine Verehrung zuteil, die mit derjenigen Platons bei den Platonikern vergleichbar wäre. Dies bedeutete einerseits Offenheit und Flexibilität, andererseits Mangel an inhaltlich begründetem Zusammenhalt. Die Peripatetiker widmeten sich vor allem empirischer Naturforschung, aber unter anderem auch der Ethik, Seelenlehre und Staatstheorie. Dabei kamen Aristoteles Schüler Theophrastos, sein Nachfolger als Leiter der Schule und dessen Nachfolger Straton zu teilweise anderen Ergebnissen als der Schulgründer. Nach Stratons Tod, 270 bis 268 vor Christus, begann eine Periode des Niedergangs. Das Studium und die Kommentierung der Schriften des Aristoteles wurde damals im Peripatos anscheinend vernachlässigt, jedenfalls weit weniger eifrig betrieben als das Platonstudium in der konkurrierenden Akademie. Erst im 1. Jahrhundert vor Christus sorgte Andronikos von Rhodos für eine Zusammenstellung der Lehrschriften, Pragmatien, des Aristoteles und auch bei deren Auslegung durch die Peripatetiker kam es zu einem Aufschwung. Die für die Öffentlichkeit bestimmten exoterischen Schriften, insbesondere die Dialoge, waren lange populär, gingen aber in der römischen Kaiserzeit verrohen. Cicero hat sie noch gekannt. Die Peripatetiker betrachten die Lehrschriften als speziell für ihren internen Unterrichtsgebrauch bestimmt. In der römischen Kaiserzeit war der einflussreiche Repräsentant des Aristotelismus, Alexander von Aphrodisias, der gegen die Platoniker die Sterblichkeit der Seele vertrat. Obwohl Aristoteles großen Wert auf die Widerlegung von Kernbestandteilen des Platonismus gelegt hatte, waren es gerade die Neuplatoniker, die in der Spätantike einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung und Verbreitung seiner Hinterlassenschaft leisteten, indem sie seine Logik übernahmen, kommentierten und in ihr System integrierten. Eine besonders wichtige Rolle spielten dabei im 3. Jahrhundert nach Christus Porphyrios, im 5. Jahrhundert Proklos, Ammonios Hermeiou, der in Alexandria die Tradition der Aristoteles-Kommentierung begründete, und im 6. Jahrhundert Simplikios, der bedeutende Aristoteles-Kommentare verfasste. Im 4. Jahrhundert schrieb Themistos Paraphrasen zu Werken des Aristoteles, die eine starke Nachwirkung erzielten. Er war unter den spätantiken Kommentatoren der einzige, wenn auch neuplatonisch beeinflusste, Aristoteliker. Die Die anderen befassten sich mit dem Aristotelismus aus neuplatonischer Perspektive und strebten eine Synthese platonischer und aristotelischer Auffassungen an, wobei oft ein Übergewicht der platonischen erkennbar ist. Noch zu Beginn des 7. Jahrhunderts kommentierte der angesehene, in Konstantinopel lehrende christliche Philosoph Stephanos von Alexandria Werke des Aristoteles. Bei den prominenten antiken Kirchenvätern war Aristoteles wenig bekannt und unbeliebt. Manche verachteten und verspotteten seine Dialektik. Sie verübelten ihm, dass er das Universum für ungeschaffen und unvergänglich hielt und die Unsterblichkeit der Seele bezweifelte oder nach ihrem Verständnis bestritt. Ein positives Verhältnis zu Aristoteles hatten hingegen manche christliche Gnostiker und andere häretische Christen, Arianer, Aetius von Antiochia und Eunimus, Monophysiten, Pelagianer und Nestorianer. Ein Umstand, der den Philosophen für den kirchlichen Autoren erst recht suspekt machte. Syrer, monophysitische wie nestorianische, übersetzten das Organon in ihre Sprache und setzten sich intensiv damit auseinander. Im 6. Jahrhundert schrieb Johannes Philoponos Aristoteles Kommentare, übte aber auch scharfe Kritik an der aristotelischen Kosmologie und Physik. Er war mit seiner Impetus-Theorie ein Vorläufer spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kritik an der aristotelischen Bewegungslehre. Unterabschnitt 4.2 Mittelalter. Drei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Aristoteles an seinem Schreibpult, Buchmalerei in der 1457 geschriebenen Handschrift Wien, Österreichische Nationalbibliothek. Islamische Darstellung von Aristoteles um 1220. Und Aristoteles, seine Ethik haltend, Detail aus dem Fresko Die Schule von Athen von Raphael 1510 bis 1511. Im Byzantinischen Reich des Frühmittelalters wurde Aristoteles wenig beachtet. Sein Einfluss machte sich vorwiegend indirekt geltend, nämlich über die meist neuplatonisch gesinnten spätantiken Autoren, die Teile seiner Lehre übernommen hatten. Daher war Vermischung mit neuplatonischem Gedankengut von vornherein gegeben. Bei Johannes von Damaskus tritt die aristotelische Komponente deutlicher hervor. Im 11. und 12. Jahrhundert kam es zu einer Wiederbelebung des Interesses an aristotelischer Philosophie. Michael Psellos, Johannes Italos und dessen Schüler Eustreios von Nikaia, beide wegen Häresie verurteilt, sowie der primär philologisch orientierte Michael von Ephesos schrieben Kommentare. Die Kaisertochter Anna Komnena förderte diese Bestrebungen. Im islamischen Raum dagegen setzte die Wirkung der Werke des Aristoteles früh ein und war breiter und tiefer als in der Spätantike und im europäischen Früh- und Hochmittelalter. Der Aristotelismus dominierte qualitativ und quantitativ gegenüber der übrigen antiken Tradition. Schon im 9. Jahrhundert waren die meisten Werke des Aristoteles häufig durch vorangehende Übersetzung ins Syrische vermittelt. Der erste syrische Aristoteles-Kommentator war Sergios von Resaina. In arabischer Sprache verfügbar, ebenso antike Kommentare. Hinzu kam ein reichhaltiges, unechtes, sogenanntes pseudo-aristotelisches Schrifttum, teilweise neuplatonischen Inhalts, darunter Schriften wie die Theologie des Aristoteles und der Kalam fi Macht al-Kair, auf Latein Liber de Causis. Die aristotelischen Ideen waren von Anfang an mit neuplatonischen vermischt und man glaubte an eine Übereinstimmung der Lehren Platons und des Aristoteles. In diesem Sinne deuteten Al-Kindi, 9. Jahrhundert, und Al-Farabi, 10. Jahrhundert, und die ihnen folgende spätere Tradition des Aristotelismus bei Ibn Sina, Avicenna, trat das neuplatonische Element stärker in den Vordergrund. Einen relativ reinen Aristotelismus vertrat hingegen im 12. Jahrhundert Ibn Rushd Averroes, der zahlreiche Kommentare schrieb und die aristotelische Philosophie gegen Al-Ghazali verteidigte. Muslimische Gelehrte des Mittelalters bezeichneten Aristoteles oft als den ersten Lehrer. Der Titel Lehrer wurde Aristoteles zuerst von muslimischen Gelehrten verliehen und später von westlichen Philosophen verwendet, wie in dem berühmten Gedicht von Dante, die von der Tradition der islamischen Philosophie beeinflusst waren. Im lateinischen Mittelalter war zunächst bis ins 12. Jahrhundert nur ein kleiner Teil des Gesamtwerks des Aristoteles verbreitet, nämlich zwei der logischen Schriften, Kategorien und De Interpretatione, die Boethius im frühen 6. Jahrhundert übersetzt und kommentiert hatte. Zusammen mit der Einleitung des Porphyrios zur Kategorienlehre. Dieses Schrifttum, später als Logica Vetus bezeichnet, bildete die Grundlage des Logikunterrichts. Mit der großen Übersetzungsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts änderte sich diese enge Begrenzung. Im 12. Jahrhundert wurden die bisher fehlenden logischen Schriften Analytica Priora und Posteriora, Topik und sophistische Widerlegungen in lateinischer Sprache verfügbar. Sie machten die Logica Nova aus. Dann wurden eines nach dem anderen fast alle restlichen Werke zugänglich, teils erst im 13. Jahrhundert. Die meisten Schriften wurden mehrmals ins Lateinische übertragen, entweder aus dem Arabischen oder aus dem Griechischen. Michael Skotos übersetzte Aristoteles Kommentare des Averroes aus dem Arabischen. Sie wurden eifrig benutzt, was in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Erstehung des lateinischen Averroismus führte, der ein für damalige Verhältnis relativ konsequenter Aristotelismus war. Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurden die Schriften des Aristoteles als Standardlehrbücher zur Grundlage der an den Universitäten in der Fakultät der Freien Künste betriebenen scholastischen Wissenschaft. 1255 wurden seine Logik, Naturphilosophie und Ethik an dieser Fakultät der Pariser Universität als Lehrstoff vorgeschrieben. Die Führungsrolle kam der Pariser und der Oxforder Universität zu. Wegweisend waren die Aristoteles-Kommentare des Albertus Magnus. Das Verfassen von Aristoteles-Kommentaren wurde eine Hauptbeschäftigung der Magister und viele von ihnen hielten die kommentierten Lehrbücher für irrtumsfrei. Besonders intensiv studierte man neben der aristotelischen Methodik die Wissenschaftstheorie, um sie als Basis für ein hierarchisch geordnetes System der Wissenschaften zu verfassen. Widerstand erhob sich allerdings von theologischer Seite gegen einzelne Lehren, vor allem gegen die Thesen von der Ewigkeit der Welt und der absoluten Gültigkeit der Naturgesetze, Ausschluss von Wundern, sowie gegen den Averriorismus. Daher kam es 1210, 1215, 1231, 1245, 1270 und 1277 zu kirchlichen Verurteilungen von Lehrsätzen und zu Aristoteles Verboten. Sie richteten sich aber nur gegen die naturphilosophischen Schriften oder gegen einzelne Thesen und konnten den Siegeszug des Aristotelismus nur vorübergehend hemmen. Diese Verbote betrafen nur Frankreich, vor allem Paris. In Oxford galten sie nicht. Aristoteles wurde der Philosoph schlechthin. Mit Philosophus, ohne Zusatz, war immer nur er gemeint, mit Kommentator Averroes. Gegenpositionen, vor allem in der Erkenntnistheorie und Anthropologie, vertraten Anhänger der platonisch beeinflussten Lehren des Augustinus, besonders Franziskaner. Ein prominenter Kritiker des Aristotelismus war der Franziskaner Bonaventura. Ein anderer Franziskaner, Petrus Johannes Olivi, stellte um 1280 missbilligend fest, Zitat Beginn, man glaubt ihm ohne Grund wie einem Gott dieser Zeit. Zitat Ende. Schließlich setzte sich das von dem Dominikaner Thomas von Aquin abgewandelte und weiterentwickelte aristotelische Lehrsystem, sogenanntes Thomismus, durch. Zunächst in seinem Orden und später in der gesamten Kirche. Allerdings schrieb man weiterhin neuplatonische Schriften, zu Unrecht dem Aristoteles zu, wodurch das Gesamtbild seiner Philosophie verfälscht wurde. Dante würdigte in seiner göttlichen Komödie Bedeutung und Ansehen des Aristoteles, indem er ihn als Meister darstellte, der von den anderen antiken Philosophen bewundert und geehrt wird. Jedoch verwarf Dante manche aristotelische Lehre. Die Politik des Aristoteles wurde erst um 1260 von Wilhelm von Mörbecke ins Lateinische übersetzt und dann von Thomas von Aquin und anderen Scholastikern kommentiert und zitiert. Besonders die Rechtfertigung der Sklaverei bzw. Knechtschaft stieß bei den Gelehrten auf Interesse und grundsätzliche Zustimmung. Die Politik regte Kommentatoren und Verfasser politischer Traktate zu Erörterungen über Vor- und Nachteile von Erb- bzw. Wahlmonarchie sowie von absoluter bzw. ans Gesetz gebundener Herrschaft an. In der Epoche des Übergangs vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit setzte sich Nikolaus von Kues kritisch mit Aristoteles auseinander. Er stellte sich Aristoteles als fiktiven Gesprächspartner vor, dem man die Berechtigung der kusanischen Lehre von der Coincidentia Oppositorum einsichtig machen könnte, obwohl Aristoteles sie nach seinem Satz vom Widerspruch hätte verwerfen müssen. Unterabschnitt 4.3 Neuzeit. Drei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Aristoteles vor der Büste des Homer, Gemälde von Rembrandt van Rijn, Aristoteles gemalt von Francesco Hayez und Statue des Aristoteles im Aristoteles-Park von Stagira Chalkidiki in Griechenland. In der Renaissance fertigten Humanisten neue, viel leichter lesbare Aristoteles-Übersetzungen ins Lateinische an, weshalb man weniger auf die Kommentare angewiesen war. Bedeutend sind unter anderem die Übersetzungen der nikomachischen Ethik und der Politik durch Leonardo Bruni. Man begann aber auch, die griechischen Originaltexte zu lesen. Es kam zu heftigem Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern, wobei die beteiligten Humanisten mehrheitlich zu Platon neigten. Es gab in der Renaissance aber auch bedeutende Aristoteliker wie Pietro Pompadonazzi, 1462 bis 1525, und Jacopo Savarella, 1533 bis 1589. Und es entstanden damals im Abendland mehr Aristoteles-Kommentare als während des gesamten Mittelalters. Wie im Mittelalter herrschte aber noch bei vielen Renaissance-Gelehrten das Bestreben vor, platonische und aristotelische Standpunkte untereinander und mit der katholischen Theologie und Anthropologie zu versöhnen. Seit dem 15. Jahrhundert war es aber möglich, dank des besseren Zugangs zu den Quellen, das Ausmaß der fundamentalen Gegensätze zwischen Platonismus und Aristotelismus und Katholizismus besser zu verstehen. Bei der Vermittlung dieser Erkenntnisse spielte der byzantinische Philosoph Georgios Gemistos Platon eine wichtige Rolle. Unabhängig davon herrschte der neuscholastische Aristotelismus, der die mittelalterliche Tradition fortsetzte, mit seiner Methode und Terminologie an Schulen und Universitäten noch bis tief in die Neuzeit, auch in den lutherischen Gebieten, obwohl Martin Luther den Aristotelismus ablehnte. Im 16. Jahrhundert unternahmen Bernardino Telesio und Giordano Bruno Frontalangriffe auf den Aristotelismus und Petrus Ramus trat für eine nicht-aristotelische Logik ein. Bereits Giovanni Battista Benedetti, 1530 bis 1590, widerlegte 1554 in seinem Werk Demonstratio Proportionum Motuum Localium contra Aristotelem et Omnes Philosophus in einem simplen Gedankenexperiment die aristotelische Annahme, dass Körper im freien Fall umso schneller fallen, je schwerer sie sind. Zwei gleiche Kugeln, die durch eine masselose Stange fest verbunden werden, fallen mit derselben Geschwindigkeit wie jede der beiden Kugeln allein. Aber erst seit dem 17. Jahrhundert verdrängte ein neues Wissenschaftsverständnis die aristotelisch-scholastische Tradition. Den Umschwung in der Physik leitete Galileo Galilei ein. 1657 konnte die von Aristoteles aufgestellte Hypothese eines horror vacui von Blaise Pascal mit dem Versuch Lehre in der Lehre widerlegt werden. Erst in der 1687 veröffentlichten Schrift Philosophiae Naturalis Principia Mathematica von Isaac Newton wurde mit dem Trägheitsprinzip ein Fundament der neuen klassischen Mechanik errichtet, das die aristotelischen Annahmen ersetzte. In der Biologie konnten sich aristotelische Auffassungen bis ins 18. Jahrhundert halten. Sie erwiesen sich teilweise als fruchtbar. So ging William Harvey bei der Entdeckung des Blutkreislaufs von dem Prinzip des Aristoteles aus, dass die Natur nichts Unnötiges hervorbringt und wendete es auf die Beschaffenheit der Blutgefäße und Herzkammern, von denen Aristoteles fälschlich drei annahm, an. Charles Darwin bezeichnete 1879 Aristoteles als, Zitat Beginn, einen der größten Beobachter, wenn nicht den größten, die jemals gelebt haben. Zitat Ende. Sehr stark und anhaltend war die Nachwirkung von Aristoteles Poetik, insbesondere seiner Tragödientheorie. Sie prägte Theorie und Praxis des Theaters während der gesamten frühen Neuzeit, abgesehen von manchen gewichtigen Ausnahmen, besonders in Spanien und England, zum Beispiel bei Shakespeare. Die Poetik lag seit 1278 in lateinischer Übersetzung vor. 1489 und 1536 erschienen humanistische Übersetzungen. Auf ihr fußte die Poetik des Julius Caesar Scaliger, 1561, die Dichtungslehre von Martin Opitz, 1624, die französische Theaterlehre des 17. Jahrhunderts, Doctrine Classique, und schließlich die von Johann Christoph Gottsched geforderte Regelkunst, 1730. Im 19. Jahrhundert setzte insbesondere in Deutschland die intensive philologische Auseinandersetzung mit dem Werk des Aristoteles ein. 1831 erschien die von der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Auftrag gegebene und durch Immanuel Becker besorgte Gesamtausgabe. Hermann Bonitz verfasste zahlreiche Übersetzungen und den noch heute maßgeblichen Index Aristotelicus. Ende des 19. Jahrhunderts wurde unter der Leitung von Hermann Diels, ebenfalls in der in Berlin ansässigen Akademie, die 15.000 Seiten umfassende Ausgabe der antiken griechischen Aristoteles-Kommentare veröffentlicht. Infolge der intensiven philologischen Auseinandersetzung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts das lange vorherrschende Bild des Corpus Aristotelicum sei ein als Ganzes komponiertes philosophisches System, vor allem von Werner Jaeger revidiert. Die moderne Aristoteles-Forschung wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts neben Jaeger vor allem von William David Ross in Oxford bestimmt. Zahlreiche Schüler sorgten für eine zunehmende Beschäftigung mit Aristoteles, nicht nur in den philologischen, sondern auch den philosophischen Abteilungen angelsächsischer Universitäten, die bis heute anhält. Martin Heideggers Seinsanalyse der Fundamentalontologie geschah in intensiver Auseinandersetzung mit Aristoteles, was auch für Schüler wie Hans-Georg Gedamer gilt. Den größten Einfluss hatte Aristoteles im 20. Jahrhundert in der Ethik und der politischen Philosophie, in Deutschland insbesondere in der Schule von Joachim Ritter, im angelsächsischen Raum im Kommunitarismus. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts griff die zuvor metaphysikkritische analytische Philosophie Aristoteles Substanztheorie explizit, etwa David Wiggins' Sameness and Substance, die Vier-Kategorien-Ontologie von E.G. Lowe oder die Ontologie von Barry Smith, oder seinen Essentialismus implizit auf, zum Beispiel Kripke. Nach ihm ist der Mondkrater Aristoteles benannt. Gleiches gilt seit 1995 für den Asteroiden 6123 Aristoteles und seit 2012 für die Aristotle Mountains im Graham Land auf der antarktischen Halbinsel. Ende des zweiten Teils der Aufnahme. Der Artikel Aristoteles wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 17. Juni 2023 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.